Shifting Minds, der Podcast von Haufe Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufe Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shifting Minds. Heute habe ich Dr. Andreas Gruber, Chief Sustainability Officer DKB, vor mir. Ich würde sagen, ein grünes Hemd, Lächeln, ein großes Glas Wasser. Und ich habe gelernt, wir beide sind uns einig, nur unsere Mütter nennen uns beim vollständigen Namen. Ich bin Alex, du bist Andi. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Hi, Alex.
Ja, mega, dass du da bist. Also ich muss auch einen Disclaimer machen. Ich habe hier so eine kleine blaue Debitkarte von euch. Also ich bin langjähriger Kunde. Es ist natürlich noch mal spannender, jetzt hier mal die Insights von meiner Bank zu erfahren. Sehr gut. Ich wollte auch schon immer mal CSO werden. Andi, wie werde ich CSO, sag mal?
Oh, das ist, glaube ich, viele Wege führen nach Rom und viele Wege führen zum CSO-Amt, würde ich sagen. Gibt es ja nicht nur in Banken, gibt es ja in vielen Unternehmen. Viele haben da vielleicht tatsächlich einen klassischen Sustainability-Background irgendwo von der Ausbildung her. Ich glaube aber, man kann fast alles gemacht haben vorher. Weil man kann Nachhaltigkeit und Sustainable Finance tatsächlich auch lernen. Und insofern, glaube ich, gibt es ganz unterschiedliche Wege, wie man das sozusagen schaffen kann. Es ist schon eine komplexe Aufgabe. Ich glaube, man muss ein bisschen was mitbringen von den Basics her, vom Wissen her. Sicher auch eine sehr kommunikative Aufgabe nach innen und nach außen. Aber das scheint mir ja bei dir der Fall zu sein und gegeben zu sein. Also ich glaube, du hast ganz gute Chancen. Bitte nicht in der DKB, da ist der Job schon vergeben.
Ich wollte gerade sagen, was machst du frei? Vielleicht mache ich mal ein Praktikum bei dir. Das wollte ich dir sowieso öffentlich fragen, dann ist der Druck größer. Ich habe aber gelernt, du warst mal wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dozent. Du warst aber auch lange, hier steht das Wort Public Affairs, Lobbying, strategische Beratung. Also du hast eigentlich eher eine sehr interaktive Karriere gemacht, eine meinungsvertretende Karriere. Hilft dir das heute zu verstehen, wie man mit Menschen umgeht und wie man vielleicht ein Thema aktiviert, wo Leute noch ein bisschen schauen?
Ja, ich denke schon. Also auf der einen Seite ist Public Affairs, Lobbying, Interessenvertretung auch People Business. Ja, da geht es ja viel um Menschen. Das findet einfach auch im zwischenmenschlichen Bereich statt. Und ja, man muss versuchen, Argumente zu finden, man muss Argumente an den Mann, an die Frau bringen. Das sind durchaus Elemente, die da mit reinspielen und zum Werdegang und wie es da vielleicht auch sozusagen reinpasst. Ich bin halt ein sehr, sehr politischer Mensch. Ja, ich habe sozusagen Politik studiert, in Politik promoviert, war mal Gemeinderat, habe selber Politik betrieben. Da passt natürlich dann Interessenvertretung an der Schnittstelle Wirtschaft, Politik extrem gut dazu, wenn man das sozusagen von allen Seiten her kennt. Und eigentlich ist dann Sustainable Finance oder Sustainability und ESG ist halt auch hochpolitisch. Das war damals übrigens auch die Begründung meines Vorgesetzten, der gesagt hat, du machst doch Politik, ja, da wird doch Nachhaltigkeit ganz gut dazu passen, das ist doch auch so politisch, oder? Und schon entstand irgendwie so eine Einheit, die hieß Public Affairs und Nachhaltigkeit. Das ist sozusagen, als würde man salopp gesagt, die helle und die dunkle Seite der Macht in einer Funktion kombinieren. Und so kam ich zu dann die Vorstufe zu meinem Chief Sustainability Officer. War genau diese Kombination.
Ist das auch das, was du jetzt immer noch tust? Ne? Also was machst du eigentlich so den ganzen Tag, außer im Podcast rumhängen?
Ja, ist auch Teil meiner Funktion. Ich sage immer, es gibt so drei größere Schubladen voller Aufgaben. Die erste ist immer, es ist ja nach wie vor und wahrscheinlich jetzt gerade im Moment so viel wie noch nie ein sehr dynamisches Umfeld bei dem Thema ESG. Ich meine, wir wissen alle, dass wer da gerade auf dem Stuhl des US-Präsidenten sitzt und was das für Auswirkungen für dieses Thema hat. Omnibus, Bundestagswahlen, Fortschreiten der Klima. Und es gibt ganz viele externe Faktoren, die das Thema bestimmen. Und es ist gar nicht so einfach für eine Organisation zu sagen, was kommt eigentlich genau auf uns zu? Auf was muss ich uns als Organisation die Company vorbereiten? Und meine Aufgabe ist, für die gesamte Bank, auch für den Vorstand, sagen, zu interpretieren, wie sich dieses dynamische Umfeld verändert und es für die Bank einzuordnen und sagen, wir müssen uns darauf vorbereiten, das kommt als nächstes, hier geht's weiter, hier geht's lang, das bedeutet Nachhaltigkeit für uns. Also ich würde mal sagen, so im weitesten Sinne eine Interpretationsfunktion. Das ist so der erste Teil. Der zweite, jetzt ist in vielen Organisationen, Gott sei Dank, ist inzwischen so, dass Nachhaltigkeit nicht an einer Person hängt oder nicht an einem Team hängt. Es ist einfach eine Querschnittsaufgabe in sehr vielen Unternehmen, auf Banken übertragen, findet man natürlich ESG-Spezialisten auf der Marktseite, in der Risikoabteilung, vielleicht in der Kommunikation, vielleicht in der Strategie. Und das ist eigentlich eine positive Entwicklung. Wir wollen ja am Ende des Tages das in alle Kernprozesse integrieren. Deswegen liegt der Querschnittscharakter des Themas eigentlich sehr klar auf dem Tisch. Die Schattenseite dieses Querschnittsthemas ist, dass es unfassbar viele Menschen gibt in so einer Organisation, die damit was zu tun haben. Und jetzt mal ganz offen gesprochen, was mag so ein Vorstand nicht? Bei 12 Leuten anrufen. Der hat ja gern eine Telefonnummer, wenn irgendwas in Sachen ESG los ist. So nach dem Motto, Nachhaltigkeit, wie lautet die Telefonnummer? Das ist meine. So, also der kann sozusagen mich anrufen, warum? Weil ich habe eine Steuerungs- und Koordinierungsfunktion in dieser Rolle. Das heißt, ich muss diese Querschnittsaufgabe managen. Ich muss sehr viele unterschiedliche Akteure innerhalb der Bank, die damit zu tun haben, irgendwie an den Tisch bringen und versuchen, dass das ganze Thema aus einem Guss heraus gemanagt wird. Und das wird zunehmend wichtiger. Das ist halt eine starke Aufgabe nach innen. Gibt auch nicht immer nur gleichlautende Interessen. Das ist, glaube ich, auch logisch. Gibt es natürlich auch Konflikte. Mal, sag mal, zwischen, so wie in der Bank, zwischen Markt und Marktfolge, kann auch mal sein, dass eine Marktseite und eine Risikoseite nicht gleich auf so ein Thema gucken, was man finanzieren soll, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, und wir müssen das ja häufig auch moderieren. Das ist ja auch gut so. Also, wäre bei dem Thema auch Wahnsinn, wenn es keine Reibung gäbe. Es soll ja auch viel verändern und es muss sich verändern, und diese Veränderungsprozesse, die muss man auch nach innen dann begleiten. Das ist Teil der Aufgabe. Also im Wesentlichen die zweite Funktion, steuern und koordinieren. Und die dritte ist meine Podcast-Funktion. Nein, wir sind eine sehr, sehr nachhaltige Bank. Würden sagen, wir sind unter den Top 15 Banken, Top 20 Banken die nachhaltigste, also die nachhaltigste unter den Großen. Eine kässe Behauptung, über die können wir vielleicht auch noch sprechen. Das können wir auch belegen. Es weiß nur immer keiner, ja, weil man verbindet uns vielleicht mit Biathlon, mit Handball, als Direktbank. Aber keiner sieht, dass wir 17 Milliarden erneuerbare Energien finanziert haben. Keiner sieht so ein bisschen die nachhaltige Aufstellung der DKB. Ist nicht das Erste, was man mit der Bank verbindet. Und meine Aufgabe ist schon sozusagen, die Bank nach außen zu repräsentieren und auch die nachhaltige Positionierung und die nachhaltige Aufstellung der DKB nach außen zu tragen. Also eine Repräsentationsfunktion. Und die ist natürlich auch gegen Journalisten, gegen Politik, gegenüber Politik, so gegenüber vielen anderen Banken, mit denen man zusammenarbeitet, in vielen Gremien, in Kommissionen, in Ehrenämtern. Also da ist man dann ganz schön viel unterwegs und trifft viele Menschen wie dich, Alex. Und so, ja, das ist so ein bisschen die dritte Funktion. Und die drei Körbe von Aufgaben sind es eigentlich im Wesentlichen. Damit lässt sich eine Woche gut füllen, kann ich sagen.
Das glaube ich. Ja, ne? Ich glaube, ne, ihr habt ein größeres Haus, eine größere Struktur. Es gibt ja ganz viele Nachhaltigkeitsverantwortliche, die sind in einer 750 Mann linksdrehende Schraubenherstellerbude. Eine Nachhaltigkeitsfunktion, die heißt ja nicht Chief Sustainability Officer, sondern Referent Nachhaltigkeit, macht im Endeffekt das Gleiche. Vielleicht nicht in Berlin lobbyieren, aber vielleicht auch. Also, ich habe für eine 500-Personen-Bude bei sämtlichen Bundesgremien gesessen und habe dann durch jemanden gelernt, was eigentlich Lobbying ist. Also, das geht auch. Ja, also, ihr seid natürlich spitzer. Wo seid ihr inhaltlich aufgehangen oder thematisch verankert? Du sagst, du bist das rote Telefon vom Vorstand?
Ich bin schon, also ich hab tatsächlich auch einen Schurfix mit unserem Vorstandsvorsitzenden, was mich auch sehr freut, weil das zeigt auch, dass der das Thema sehr stark auch covert. Wir sind in der Strategieabteilung und da ist es für mich auch die absolut richtige Verortung. Ja, so, ich finde es gut, dass es nicht bei Compliance ist. Ja, manchmal verzwergen wir das Thema zu sehr als Compliance-Aufgabe. Ich finde es sehr gut, dass es nicht mehr in den Kommunikationsabteilungen der Unternehmen ist, ne? Nach dem Motto, wir schreiben hübsche Broschüre über Nachhaltigkeit und da haben wir wieder für den Sportverein ein paar Fußball gespendet. So, das war es vielleicht mal früher vor 15 Jahren, das ist Gott sei Dank auch nicht mehr. Und ich finde, es ist dort am stärksten, wo die Strategie des Unternehmens entsteht und da sind wir auch angedockt. Ja, und da ist auch sehr nah dann, natürlich hat es auch eine kommunikative Funktion nach außen, da ist auch die sind auch die Nachbarn von der Presse und Kommunikation nicht weit weg, aber vor allem ist es die Nähe zu der Strategie, die für uns wichtig ist.
Ja, also ich glaube, das war, wie du sagst, ne, der Wandel war von philanthropisch, wir machen was Gutes, wir erwirtschaften aber böse Geld und hin zu, hey, wie können wir eigentlich gutes Geld verdienen und vielleicht auch ein bisschen philanthropisch sein. Ne? Also das hat sich ja wirklich gedreht und weg von der Kommunikation. Wobei ich lerne gerade, es gehen ein paar Leute wieder in die Kommunikation mit der Ansage der Dezentralisierung.
Die Frage wird halt sein, was ist der nächste Schritt? Also ich habe schon vor 2-3 Jahren mal zu meinem Team und damals war es noch kleiner, inzwischen sind wir sehr, sehr viele Leute und es ist vielleicht auch eine ungewöhnliche Aufstellung, weil wir gerade sehr viel zentralisiert haben bei uns, wo wir es zukünftig eigentlich dezentraler sehen und da wollte ich auch so ein bisschen hin. Vielleicht ist es aus deiner Beobachtung, also ich habe mal zu unserem Nachhaltigkeitsteam, was damals noch nicht Sustainability Office hieß wie jetzt, gesagt, lasst uns jeden Tag daran arbeiten, uns selber überflüssig zu machen. Also ich will eigentlich meine eigene Funktion abschaffen und ich will auch Nachhaltigkeitsmanagement abschaffen, weil ich glaube, dann hat man es wirklich geschafft, dann ist es voll integriert, dann ist es sozusagen, dann braucht man diese Sonderfunktion nicht mehr, dann braucht man diese Spezialisierung nicht mehr. Wenn es in jeden Kernprozess unserer Bank integriert ist, dann kann man, okay, vielleicht braucht man noch 2, 3 die so ein bisschen strategisch oder koordinativ oben drüber stehen, aber sicher nicht mehr in den Größenordnungen, in denen wir jetzt Nachhaltigkeitsteams sehen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Übergangsphase und ich hoffe, meine ganzen CSO-Kollegen töten mich nicht, wenn ich das sage, aber ich glaube, auch diese Position wirst du in 5 bis 10 Jahren nicht mehr sehen. Ich glaube, es gibt auch kaum mehr, gibt es noch Chief Digital Officers oder so? Machen wir nicht alle Digitalisierung inzwischen? Ist es tatsächlich noch notwendig? Und ich glaube, so wird es auch mit dem Thema gehen. Wenn wir es schaffen, auch über die Funktion, die gibt dem Thema jetzt eine gewisse Sichtbarkeit, die gibt ihm sicher auch eine bestimmte Wucht. Ja, aber wenn wir die nutzen, um das voll zu integrieren in Unternehmen, dann schaffen wir uns hoffentlich selber ab. Steile These, Grüße gehen raus an alle anderen CSOs in der Bankenlandschaft. Mal schauen, ob Zuspruch oder Widerspruch kommt.
Ich würde jetzt mal behaupten, Großteil sagt, ja, stimmt. Es wäre halt schön zu sehen, wenn der erste Chief Sustainability Officer vielleicht mal CEO wird.
Ne, was man ja.
Macht. Und ich glaube, ich würde unterschreiben, die meisten würden sagen, ja, auf jeden Fall. Weil dann, ich will ja nicht Einkäufer werden und Sustainable Purchasing machen. Ich will nicht Sustainable Finance machen und die Belege absortieren und so Quatsch. Das will ich alles nicht. Ich will anstoßen und verändern und dann hau ich wieder ab. Ja, also das, ne, und vielleicht geht man ja woanders hin, wo noch ein bisschen Arbeit ist. Ich will dir noch eine kleine Frage stellen.
Schieß los.
Was siehst du die Rolle von Banken in dieser riesigen Transformation?
Ach ja, das ist die Geschichte, die Banken immer machen. Banken haben nun mal Geld und das Geld sollen sie hoffentlich sinnvoll einsetzen. Ich meine, das ist die ganze Idee von Sustainable Finance. Die ist, glaube ich, auch das Kernelement des European Green Deals. Natürlich wird sozusagen Banken und Kapitalmarkt ein Stück weit in Anführungszeichen, die sieht man nicht, wenn ich die so in die Luft male, ne? muss ich es dazu sagen, in Anführungszeichen missbraucht. Der Kapitalmarkt, um politische Ziele wie Klimaneutralität zu erreichen. Fühle ich mich deswegen schlecht? Fühlen wir uns missbraucht? Vielleicht mal am Rande, wenn die Regulierung überhand wird. Aber an sich ist es eine Rolle, die man sehr proaktiv auch annehmen kann und auch sollte. Das ist zumindest meine Meinung. Also ich meine, der ganze Umbau, notwendige Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, zu einer dekarbonisierten Wirtschaft wird essentiell viel Geld kosten, das weiß jeder. Ich meine, McKinsey hat mal 6 Billionen geschätzt. Wir haben es jetzt mal, waren letztes Mal zusammen mit so Stadtwerke Geschäftsführern, im Vortrag von deren Verband VKU schätzt es bis 2030 auf 760 Milliarden nur auf so einer Stadtwerkseite, was ein Teil unserer, ein Kundensegment bei uns ist. Also das sind unfassbare Summen. Und natürlich hat es der Staat nicht in seiner Portokasse und Herr Klingbeil, Das wird nicht nur aus dem Haushalt kommen können, aus dem Bundeshaushalt. Das wird sehr viel privates Kapital erfordern. Und da gibt es nun mal jetzt die Kapitalmarktteilnehmer wie die Banken, die dort auch Geld zur Verfügung stellen. Das ist schon auch unsere Rolle. Und dabei natürlich auch Risiken zu managen, was eine klassische Funktion auch von Banken ist. Jetzt tue ich wieder so, als wäre ich Banker. Ich bin ja keiner. Ne? Vielleicht, ich hoffe, man merkt es nicht so deutlich, wenn ich da... Fristentransformation, Losgrößentransformation, Risikotransformation. Wenn ich jetzt über solche Banken so, dann tue ich wieder so, als wäre ich Banker. Ich arbeite in einer Bank, aber ich bin kein gelernter Banker. Und manchmal merkt man es auch. Ich glaube, für CSO ist es manchmal gar nicht so schlecht. Ich spreche auch nicht wie ein Banker, sonst hättest du mich vielleicht auch nicht eingeladen. Aber manchmal, wenn man dann so in die über Banken spricht, dann fällt es dann vielleicht auch manchmal sehr schnell auf, dass man keiner ist. Nein, aber ich glaube, das gehört tatsächlich auch dazu, dass man auch das ist auch ein Thema des Risikomanagements am Ende des Tages. Und wir reden gerade im Kontext des Sustainable Finance viel über ESG-Risiken, physische Risiken und Transitionsrisiken, und es macht schon auch was aus. Und das ist, glaube ich, auch eine Rolle, diese von Banken diese Risiken mit für Unternehmen auch mitzumanagen.
Ich habe mich jetzt gerade die letzten Jahre Sustainability Transformation Monitor beim Global Compact mit einer Hand reichen und was viel mit Sustainable Finance. Und auch da, ich habe immer noch keine Ahnung davon. Wirklich, ich bin immer Marktbeobachter, Begleiter, ich koordiniere die Sachen. Mir fällt es unglaublich schwer, in das Thema einzusteigen. Ich habe aber gelernt, es gibt zwei Akteursgruppen und der eine sagt immer, hey, das wäre gut, wenn der andere mal aktiv wird. Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Wer treibt da gerade?
Also ich habe sehr viele Unternehmen kennengelernt, die lassen sich nicht unbedingt treiben, weil die haben selber einen sehr klaren Kurs und wissen, dass sie werden entweder nachhaltig oder sie verschwinden. Also da gibt es schon auch starke Aussagen in diese Richtung, weil das hat nämlich dann sehr viel dann auch nicht nur mit, wir wollen ein bisschen unseren CO2-Fußabdruck verbessern, sondern das hat sehr viel auch mit Kosten, mit Innovation, mit Wettbewerb zu tun. Auch das steckt in Sustainability und ESG ja einfach auch drin. Also ich würde sagen, viele Unternehmen brauchen nicht unbedingt die Banken, die sozusagen Druck machen, weil die haben das selber schon sehr gut auch für sich aus einer strategischen Perspektive heraus erkannt. Aber es ist trotzdem so, dass man ein Stück weit uns Banken auch diese Rolle gegeben hat, wie so ein Katalysator zu wirken. Und wer sich mal anguckt, wie die beispielsweise die Taxonomie der Europäischen Kommission eigentlich heißt, weil die heißt ja nicht Taxonomieverordnung, wie wir sie nennen, sondern da taucht das Wort Investition auf. Ja? Das heißt, im Kern geht es schon um Finanzen und um das Lenken von Finanzströmen. Und wenn man das dann so sieht und in seiner geballten Wucht dieser Regulatorik und Taxonomie ist ja nur ein Beispiel, da kommen ja noch viele andere und es geht immer auch stark um Banken. Ja, und das wird uns schon auch von vielen Unternehmen, auch von unseren Kunden gespiegelt. Ihr seid die, die am meisten Druck machen. Ja, und wir zwingen schon vielleicht auch mal den einen oder anderen dazu, sich noch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Wir zwingen den einen oder anderen dazu, sagen, mehr über sich preiszugeben. Ne? Wir sind sehr datenhungrig, weil wir es sein müssen, ja, und die Datenabfragen, die wir haben, die machen vielleicht auch was auf der anderen Seite. Also das ist durchaus im Herzen des Green Deals so angelegt, ja, das muss man so sagen. Also die Banken haben das nicht freiwillig für sich gewählt, sondern die Rolle wurde uns ein Stück weit politisch auch mit aufs Auge gedrückt und jetzt ist es aber de facto schon so und es spiegeln ganz viele Unternehmen uns und auch anderen und auch öffentlich, dass die Banken schon ein bisschen sozusagen der Taktgeber in der ganzen Geschichte sind. Es muss ja auch nicht schlecht sein. Ich meine, wir waren nicht immer nur gut in der Geschichte. So, wenn man hier an einer verantwortungsvollen Stelle was Gutes tun kann und zu einer positiven ökologisch-sozialen Wirkung beitragen kann, dann ist es ja auch eine große Chance für Banken.
Und auf die Rolle würde ich gleich gerne eingehen, aber vorher habe ich eine Frage wieder in diese beide Richtungen. Ist da ein Business Case? Weil meine Hypothese ist immer, wenn du die Gier der Menschheit aktivierst und für das Gute einsetzt, dann passiert plötzlich ganz viel. Also wenn du wieder Geld sparst oder Geld machst. Ist für euch da ein Business Case ein guter? Ehrlicher? Oder ist das so ein bisschen eine Broschüre noch? Oder ist für die Unternehmen auch ein Business Case? Also wirklich diese beiden Cases mal so.
Ja, total. Ich meine, wir würden das sonst nicht machen. Ich meine, was ist eine Bank? Eine Bank ist am Ende des Tages der perfekte Ausdruck des Kapitalismus. Also ich meine, da kannst du nicht, also mehr Kapitalismus als bei einer Bank gibt es wahrscheinlich nicht. So. Und Und natürlich tun wir das nicht aus philanthropischen Gründen. Ja, auch. Und wir sind sicher alle stolz darauf für das, was wir tun. Ja, aber eine Bank hat Eigentümer, eine Bank muss Return on Equity, eine Bank steht unter wirtschaftlichen Zwängen. Wenn es kein Business Case wäre, dann würde es keine Bank tun. Und es ist aber auch nicht schwer, diesen Business Case zu sehen oder ihn zu definieren oder ihn irgendwie auch, das heißt immer Sustainability is on the balance sheet. Also du kannst es in den Bilanzen der Banken ja inzwischen erkennen. Interessanterweise in zwei Richtungen. Du kannst es in den Risiken erkennen, in den Risikokosten erkennen. Du kannst es aber auch bei den Kreditvolumen erkennen. Ja? Du kannst es auf der Aktivseite der Bank erkennen. Du kannst es auf der Refinanzierungsseite der Bank erkennen. Du kannst inzwischen Sustainability sehr, sehr gut sehen. Und deswegen ist es ein absoluter Business Case. Ich meine, das Paradebeispiel, das liegt halt einfach auf der Hand. Ich meine, alle brauchen nachhaltigen Strom. Das wissen wir. Alles wird elektrifiziert und wir setzen von Wärmepumpe auf E-Auto in der Mobilität. Wir setzen alle auf Strom und wir werden sehr viel erneuerbare Energien brauchen und wir sind nun mal der größte Finanzierer erneuerbarer Energien und dann ist es auch logisch, dass wir in dem Segment in den letzten Jahren exorbitant gewachsen sind. Und das ist für mich das beste Beispiel. Ja? Also ich glaube, wir tun damit was sehr, sehr Gutes, meine feste Überzeugung. Und gleichzeitig verdienen wir damit Geld und das schließt sich nicht aus, im Gegenteil. Das ist einfach die Erfolgsgeschichte an der Stelle und da gibt es mehrere Beispiele. So, das wird noch mehr und mehr in dem Immobiliensegment und alle Banken finanzieren Immobilien. Ja, jetzt wissen wir alle, dass unser Gebäudebestand nicht vorbereitet ist auf das, was alles noch kommt. So, und auch hier wird es wieder die Banken und das Geld der Banken brauchen, um diese Gebäudebestände in die Zukunft zu transferieren. Auch da werden wir eine Rolle spielen dabei. Und das führt dazu, dass die Gebäude besser werden. Damit sind es bessere Sicherheiten für Banken. Auch da, der Business Case geht wunderbar auf. Was manchmal ein bisschen schwierig ist, und jetzt spanne ich mal den Bogen zu der Realwirtschaft, und ich bin da manchmal auch sehr ehrlich in meinen vielen Vorträgen, auch bei vielen Kundenveranstaltungen. Wir können uns sozusagen ins Fäustchen lachen. Ja? Wir können uns freuen über den Finanzbedarf. Könnte man, der Engländer würde wahrscheinlich sagen, your loss is my gain. Ja, so die so ein Wohnungsunternehmen, was so ein Gebäudebestand hat, der nie saniert ist, braucht viel Geld. Das ist natürlich für das Unternehmen eine schwierige Botschaft. Für uns Bank ist es eine super Botschaft. Oder so ein Stadtwerk, was 200 Dieselbusse hat und die ersetzen will durch E-Busse. Das braucht natürlich viel Geld, was es nicht hat. So, schlechte Nachricht für das Stadtwerk, sehr gute Nachricht für die DKB. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir profitieren sozusagen natürlich vom Finanzbedarf unserer Kunden. Und ich sage immer, super Thema und nach dem Motto, hey, wir werden reich. Ja. Und die Unternehmen sagen dann, wow, aber für mich ist es eine unfassbare Belastung. Ja. Und manchmal werden die auch ein bisschen alleine gelassen, auch von der Politik, das muss man auch sagen. Ja, weil viele, gerade jetzt sage ich mal, in dem Stadtwerke-Segment, da ist es dann, die haben einfach sozusagen nicht die Mittel, Eigenkapital, wie auch immer, diese enorme Transformation einfach mal so zu schultern. Und die können gar nicht so viel Geld aufnehmen, wie sie bräuchten und dürften sie wahrscheinlich auch gar nicht und wären da vielleicht auch mal tatsächlich so ein bisschen alleine gelassen. Aber das ist genau irgendwie diese Schwierigkeit und manchmal in der Kommunikation auch nicht so ganz einfach, weil ich sage es dann in der Deutlichkeit, ja, ich weiß, ihr habt gerade eine riesige Schwierigkeit, ja, aber eure Schwierigkeit ist unsere Chance. Nicht so ganz einfach.
Ja, klar. Und ich meine, ne, das ist ja auch, du sprichst viel mit Stadtwerken, wir haben im Vorgespräch, hast du über ein Musterbeispiel gesagt, haben, nee, machen es jetzt. Ne, wir haben da richtig Bock drauf, wir geben da Vollgas. Also das scheint ja auch auf der Seite, nicht nur, dass man jetzt sagt, ja komm, verdammt, unsere Dieselbusse, die laufen nur noch 20 Jahre. Da scheint es ja auch irgendeine Chance, irgendein zu sagen, hey, vielleicht ist da auch eine Opportunity, die wir jetzt auch mal ergreifen und sagen, ja komm, vielleicht. Magst du von dem Beispiel erzählen oder von einem eigentlichen Beispiel, wo du sagst, da hat jemand wirklich gewittert?
Ja, da kenne ich viele Beispiele. Ich finde dieses Stadtwerke-Segment sehr, sehr spannend, weil es ist dort, wo auch viel nachhaltig passiert, wirklich auf der kommunalen Ebene. Da ist es anfassbar von den Bürgerinnen und Bürgern mehr oder weniger. Und in den Stadtwerken passiert so viel, was mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat. Ja, die sind oft irgendwie Stromerzeuger, die sind Stromnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, die sind Mobilitätsdienstleister, die haben vielleicht auch noch ein Spaßbad, was beheizt werden muss, was quersubventioniert wird. Also ganz viele Elemente, die man so findet bei diesem Thema nachhaltige Transformation, bündeln sich wie unter einem Brennglas in so einem Stadtwerk. Deswegen finde ich diese Kundengruppe so extrem spannend. Und wir dürfen von 800 Stadtwerken in Deutschland 400 unsere Kunden nennen. Das ist schon, da sind wir schon sehr stark. Und ich spreche so unfassbar gern mit denen, weil die haben genau diese Herausforderung. Und ich habe da jetzt sehr, sehr viele wahrgenommen, die sagen, und nicht nur, weil die Politik will es und deswegen müssen wir es irgendwie umsetzen. Nee, wie du sagst, die haben die strategische Chance erkannt. Ich glaube, keiner gibt doch gerne viel Geld für Öl und Gas aus. Ja? Wenn sie mit den eigenerzeugten Strom irgendwie auf ihrem Betriebsgelände ihre eigenen E-Busse betanken können und vielleicht dann, okay, es ist am Anfang teuer, aber on the long run, ja, mittelfristig mit dem eigenen Strom kommen sie vielleicht viel günstiger hin, dann sind die wartungsärmer, es gibt viele Vorteile und es erkennen natürlich auch ganz viele Leute, dass das Elektrifizierungsthema gigantische Chancen hat, dass sie vielleicht sozusagen auch ihre Rolle als wichtig Versorgungswertschöpfungskette vor Ort einfach nochmal ausbauen können über sowas wie Ladeinfrastruktur. Da gibt es so viele Chancen auf der Seite. Und wenn man am Ende des Tages brauchen auch die irgendwie Nachwuchskräfte und die gehen halt auch lieber zum Unternehmen, was einen ganz klaren Blick für die Zukunft hat, und sich auch so einem strategisch wichtigen Thema stellt und es offensiv angeht, das macht einen natürlich auch als Arbeitgeber attraktiver und das haben auch sehr viele erkannt.
Da direkt anschließend zwei Fragen. Begleitet ihr die Kunden, dass sie auch, ne, statt doch nochmal die 20 Dieselbusse zu kaufen, das ist ein plumpes Beispiel, so sagen, hey, pass auf, guck mal, du kannst jetzt nicht nur E-Autos oder andere Formen der Mobilität anbieten. Das haben wir bei den anderen Stadtwerken gesehen, also so eine beratende, unterstützende Leistung. Und dann natürlich die andere Frage, belohnt ihr das irgendwie durch eure Business Cases, durch die Kredite, durch die Finanzierung, was auch immer?
Oh, die erste ist eine schöne, die zweite ist eine ganz schwierige. Fangen lieber mal mit der schönen an. Ja, natürlich gibt es bei uns Kundenberater, natürlich haben die das Thema Beratung schon im Namen. Aber ich warne auch immer ein bisschen davor, zu sagen, wir Banker wissen irgendwie alles und der Kunde weiß irgendwie nichts und wir müssen den beraten. Also ich habe da auch mal mit dem Nachhaltigkeitschef der Vonovia auf dem Panel gesprochen. Wir werden jetzt sicher nicht zur Vonovia gehen und sagen, ich glaube, da oben da müsstet ihr mal so eine Lampe austauschen, könntet ihr ein bisschen Energie sparen. Also die wissen schon selber als großes Unternehmen, was ihr Weg in eine klimaneutrale Zukunft ist. Da braucht es wahrscheinlich nicht unbedingt eine Bank, die sagt, huch, ich habe hier noch eine Idee, wie du dich dekarbonisieren kannst. Also ich glaube, das wissen sehr, sehr viele Unternehmen schon selbst und wir müssen da als Bank, glaube ich, auch mal ein bisschen immer aufpassen, dass wir uns nicht zu wichtig nehmen. Und trotzdem haben wir natürlich schon auch eine Beratungsfunktion. Und was, glaube ich, auch der Riesenvorteil auch von so einer DKB ist, die in so einem Kundensegment dann so stark ist. Wir machen ja auch nicht alle Branchen, aber die Branchen, die wir machen, die können wir halt extrem gut. Und was eine Bank wirklich halt sehr gut sagen kann, ist, was ist bankable? Also was lässt sich wie finanzieren? Und da haben wir eine sehr, sehr große Beratungsmöglichkeit und auch eine Beratungskompetenz. Und weil du sowas ansprichst, wenn du halt dann mal für ein Stadtwerk 200 E-Busse finanziert hast, dann weißt du halt, wie so eine Finanzierung funktioniert. Du kannst die Beispiele nehmen und kannst dem nächsten Kunden sagen, was klappt und was nicht klappt. Oder wenn du auch mal was Innovatives finanzierst. Also ich war total begeistert, als mir die Kollegen da mal von Deutschlands größter schwimmender PV-Anlage erzählt haben, die sie auf so einem gefluteten Kieswerksee finanziert haben. Und es ist gar nicht so einfach. Ja? Was muss man da beachten? Welche Risiken können da entstehen? Was muss man bei der Finanzierung? Wie kann man das irgendwie finanzieren? Wie kann man es versichern? Und wenn du dann aber die Erfahrung hast und dann kommt irgendjemand anders und sagt, hey, ich habe da irgendwie so einen komischen See. Ich weiß nicht, ich glaube, für Badeseen gibt es schon zu viele. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte eine PV-Anlage drauf machen. So, und dann kommt die DKB und sagt, hey, ich weiß, wie es geht. Dann ist es schon natürlich auch eine Beratungsleistung. Und das geschieht tatsächlich. Und da kann ich tausend andere Beispiele nehmen. Nehmen sowas wie Großbatteriespeicher, zunehmend vielleicht auch das Thema Elektrolyse und Wasserstoff. Also ganz viele Dinge, die vielleicht auch noch ein bisschen schwieriger sind, weil sie noch nicht jede Bank tausendfach gemacht hat, sondern wo man sich vielleicht auch mal die Finger verbrennen kann. Vielleicht klappt auch mal eine Finanzierung an der Stelle nicht, aber über die Erfahrungswerte, die eine Bank einsammelt, und die kann sie halt wunderbar Kunden weitergeben und kann sagen, was funktioniert finanzierungsseitig und was kann man machen, was kann man nicht machen.
Das ist ja nicht nur eine Sache der Belohnung, sonst was ist auch Selbsttransparenz schaffen, eine Zukunftsfähigkeit. Wie du selber sagst, die Mitarbeiter, das sind unglaublich viele Faktoren, aber ein Faktor ist halt, hey, ne, das ist immer so eine urbane Legende auf dem Flurfunk, ja, da kriegst du ein paar Punkte gut geschrieben. Ich finde, es ist nicht der ausschlaggebende Punkt, aber es ist vielleicht einer.
Ja, es ist einer und es ist natürlich auch die wichtigste Frage. Natürlich sagen viele der Kunden auch zu Recht, ich tue hier doch was Gutes. Ja? Und wenn ich was Gutes tue, dann muss doch das irgendwie sich auch konditionell rechnen. Ja? Muss ich doch einen besseren Zinssatz bekommen? Und die Diskussion ist eine schwierige. So, und jetzt nochmal ein kleiner Exkurs, wenn du mir die 2 Minuten gibst an der Stelle. Weil ich bin ja kein Banker und deswegen habe ich die Leute gefragt, die tatsächlich sowas wie Kredite bauen und sagen, wie setzt sich eigentlich so die Kondition für den Kunden zusammen? Und jetzt mache ich so ein bisschen VHS-Kurs Banking an der Stelle, weil das Erste ist sozusagen, es gibt ja Risikokosten. Also du musst das Risiko bewerten und wenn es riskanter ist, dann geht der Zinssatz nach oben. Das ist, glaube ich, eine relativ banale Erkenntnis. Ja, jetzt würden wir natürlich alle irgendwie automatisch sagen, ach, so eine erneuerbare Energienfinanzierung, die hat ja ein ganz geringes Risiko. Ja, die ist ja zum Teil eine Einspeisevergütung oder wie auch immer sozusagen dran. Und die hat vor allem ein geringeres CO2-Risiko oder keins oder wenig oder auch weniger physische und Transitionsrisiken. Also es hat doch ein ganz tolles Risiko, aber es muss doch günstiger werden. Ja, aber das ist nur leider nicht so 1:1 übertragbar. Die Risikosysteme einer Bank, die haben mal sehr, sehr viele Parameter, dann ist dann ESG ein Teil davon. Und unsere Risikosysteme, ich glaube, das werden alle Banken irgendwo bestätigen können, die fangen langsam erst an, ein Stück weit sensitiver zu werden für das ganze Thema CO2 oder auch physische Risiken. Die waren am Anfang noch nicht so fein eingestellt, dass du sofort den Unterschied merkst, hey, hier ist eine Finanzierung, die hat ein geringes CO2-Profil, das spielte sich lange nicht so stark sozusagen auf der Risikoseite wieder, das wird aber immer mehr, auch regulatorisch immer mehr, so, aber noch ergibt sich aus dieser geringeren Risiken, die zweifelsohne haben, nicht unbedingt geringere Risikokosten, ist der erste Punkt. Der zweite ist, in so eine Finanzierung fließen immer Refinanzierungskosten ein. Eine Bank muss ja auch das Geld, was sie ausgibt, auf irgendeiner Seite auch wieder reinholen. Ja, und jetzt kommt der zweite Faktor. Oft ist es halt so lange Kundeneinlagen. Wenn es jetzt nur Green Bonds wären, ja, und wir die alle ganz, ganz zum riesen tollen Zinssatz irgendwie an institutionelle Anleger verkaufen könnten, könnte man den Vorteil weitergeben. Das ist aber nicht so. Es gibt dieses Greenium an der Stelle nicht so stark. Das heißt, es entstehen dort auch auf der Refinanzierungsseite und bei der DKB ist es insbesondere, wir haben 6 Millionen Kunden, wir finanzieren uns in erster Linie über die Kundeneinlagen und dann fällt auch dieses Argument weg. Also wir haben keine geringeren Refinanzierungskosten, die hätten wir, wenn die Politik sich zu sowas wie Green Supporting Factor sozusagen aufmachen würde und wir würden für bestimmte nachhaltige Finanzierungen weniger Eigenkapital zurücklegen müssen, jetzt wird es sehr bankmäßig so, dann könnte man den Vorteil weitergeben. So, und der dritte Bestandteil wäre also Bearbeitungszeit. Ne? Also so ein Kredit, den muss man ja irgendwie bauen. Ne? Und jetzt ist so, dass leider alle nachhaltigen Geschichten nicht unbedingt einfacher sind. Im Gegenteil. Ne? Da muss ich dann vielleicht mal gucken, wo ist ein Nachweis? Da fehlt dann noch ein Dokument. Und da ist noch so ein Energieausweis. Und dann ist noch die Bestätigung und jene. Und das macht es in der Bearbeitung eher aufwendiger als weniger aufwendig. So, und wenn ich alles 3 zusammennehme, dann habe ich eigentlich teurer als günstiger. Und das ist nicht die Botschaft, die gerne alle hören würden. Ja, so. Und das ist gerade die Situation. Also ja, es gibt ESG Risk Adjusted Pricing, zumindest unter allen großen Banken, weil die sind EZB beaufsichtigt und die müssen so einen Preismechanismus haben. Wir haben den auch. Spürt der Kunde den? Ja, in homöopathischen Dosen. Und das ist tatsächlich, was du sagst, ja. Das ist noch nicht so stark. Es geht noch nicht so stark rauf und runter, je nachdem, wie nachhaltig die Finanzierung ist. Und das ist leider eines der Kernprobleme. Und ich würde mir wünschen, man würde mehr so den Hebel finden. Das ist jetzt natürlich gefährlich, weil die Ordnungspolitiker, die werden jetzt im Dreieck springen und nochmal sagen, ne, also politische Ziele über Kapitalmarkt, über Banken, lass die Finger davon. Und ich habe da viele Streitgespräche auch im politischen Raum geführt. Da findet man jetzt nicht nur Freunde für diese These, ja, vor allem bei sowas wie Green Supporting Factor, der bündelt diese Diskussion. Also darf eine Bank weniger Eigenkapital zurücklegen, nur weil es eine grüne Finanzierung ist. da gibt's die reine Lehre, ne, die springen da wirklich in Dreieck. Aber das hätte natürlich ein Booster. Ne? Momentan gibt's ja nur noch Booster. Das wäre tatsächlich ein Booster für mehr nachhaltige Kapitalvergaben.
Und ich habe durch dich ein neues Wort gelernt. Das ESG-Reportings heißen einfach Datenkataloge. Jetzt gab es natürlich durch den Omnibus-Vorschlag, hat sich diese ganze Landschaft ein wenig verändert und sie war vielleicht nicht so nachhaltig, wie wir dachten. Wir hatten in dieser Diskussion öfters im Bereich Sustainable Finance die These und die, ne, auch so, ihr seid Treibende, weil ihr auch mehr Informationen wollt, weil es auch euch hilft, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen die Risiken auch besser abzuschätzen. Ne? Wenn ein Milchproduzent sich mit seiner Biodiversität noch nicht auseinandersetzt, könnte es sein, dass er auch kein bald Problem hat. Ja? Helfen euch die Datenkataloge in der Zusammenarbeit klassische Banking-Fragen zu beantworten. Ne? Also der klassische Banker vor sich sagt, oh, guck mal, ich habe jetzt folgende Datenpunkte, die helfen mir in der klassischen Kreditentscheidung, mache ich es überhaupt und kann ich das vielleicht belohnen, nochmal sagen, hey, an der Stelle noch ein bisschen aufpassen, also das auch zu optimieren. Hilft euch das? Und was fragt ihr eigentlich? Also hast du in so eine Richtung, wo du sagst, ja, so ein VSME reicht mir, nee, es müsste schon mehr ISRS sein. Gib mir mal so ein Gefühl, was fragt ihr eigentlich?
Viel aus Perspektive der Kunden, zu viel, auch klar. Nein, ESG ist eine Datenkrake, das habe ich schon häufiger gesagt. Das liegt in dem Thema, das liegt auch in vielen regulatorischen Vorhaben. Es ist nicht so, als hätten wir uns das alles irgendwie ausgedacht, um unsere Kunden zu quälen. Aber es sind halt sehr, sehr komplexe Prüfprozesse. Und Taxonomie ist vielleicht so ein Musterbeispiel. Ne? Die Taxonomie hat einen unfassbaren Datenbedarf. Wenn ich das Thema wirklich ernst nehme und prüfe eine Finanzierung oder eine Wirtschaftsaktivität auf ihre Taxonomiekonformität hin, dann brauche ich dafür unfassbar viele Daten. Ich meine, die kennen alle. Ne? So vor allem in den Do No Significant Harm Kriterien. Und wir sprachen ja auch schon in meinem Vorgespräch über das legendäre Beispiel, ja? Stadtwerke, wenn die Stromnetze finanzieren, dann ist es ja was Gutes, weil es ist ein Substantial Contribution, würde die Taxonomie Fachleute sagen. Es hat natürlich einen positiven Beitrag für das Thema Klimaschutz, weil es unsere Netze stabilisiert, weil es mehr Elektrifizierung ermöglicht, weil es sozusagen Dekarbonisierung der Stromerzeugung vorantreibt. Ja, nur so lange, bis das Stromnetz ein gutes Stromnetz ist. Und dann gibt es dieses Do No Significant Harm Kriterium. Es gibt in krebserregenden Stoff, der heißt polychlorierte Biphenyle. Wenn die eingebaut sind, dann wird aus dem guten Stromnetz ein böses Stromnetz. Ja, dann ist es nicht mehr nachhaltig. So, und deswegen fragen wir unsere Kunden im Zuge der Taxonomieprüfung, ob sie polychlorierte Biphenyle eingebaut haben. Und jetzt deine VSME-Frage, die kannst du dir wahrscheinlich jetzt selbst beantworten. Findet sich dieser Datenpunkt polychlorierte Biphenyle in dem VSE-Standard? Nein, natürlich nicht. Und das ist dann genau, wo ich so ein bisschen immer sage, ja, ich verstehe diese Datenkataloge, weil sie auf der Seite unserer Kunden zumindest einen Anhaltspunkt geben, welche Daten könnte so eine Bank prinzipiell brauchen wollen. Ja. Aber die Gefahr an solchen Katalogen ist, dass alle denken, es ist abgeschlossen, es ist final. Ja. Und es ist es aber nicht, weil eine Bank kann, haben viele Banken ein sehr unterschiedliches Geschäftsmodell. Manche gehen halt einfach, finanzieren alles, manche gehen mehr in die Tiefe. Die wollen dann vielleicht auch mehr wissen. Es gibt Banken, die haben ein hohes Ambitionsniveau wie wir und Banken vielleicht mit weniger ESG-Ambition. Die mit mehr Ambition, die werden im Zweifel mehr wissen. Und deswegen ist dieses One-Size-Fits-All-Thema so schwierig bei diesen Datenkatalogen und deswegen funktioniert es manchmal nicht. Und wie gesagt, und keiner denkt an alle Datenpunkte. Und jetzt ist polychlorierte Biphenyle schon auch ein Sonderthema, aber wer weiß, Gewerbeimmobilien auch so, ne? Da kann wunderbar, ne? Dann ist die WC-Spülung zu groß und hat zu viel Volumen, dann ist auch auf einmal deine Gewerbeimmobilie nicht mehr taxonomiekonform. Ja, jetzt frag mal den Kunden, du musst mir unbedingt noch für die Taxonomieprüfung sagen, ob das Volumen deiner WC-Spülung 3, 6 oder 9 Liter ist. Ja, dann sagt er, hey, das steht aber gar nicht im VSME-Standard, das gebe ich dir nicht, die Information. Und dann sagst du als Bank, aber ich brauche sie trotzdem, weil ich muss Taxonomie-Templates veröffentlichen, in der CSRD und in der Säule 3-Offenlegung. Ich habe keine andere Chance, ich bin regulatorisch verpflichtet. Das ist die Schwierigkeit an dieser Datenseite. Und jetzt habe ich so ein paar komische Beispiele genommen. ich glaube, das ist manchmal ein bisschen, man versteckt sich immer hinter dieser Datendebatte und die wird auch immer zu meinem Leidwesen auch oft gerne benutzt, um das Thema zu diskreditieren. Also wir lachen jetzt so ein bisschen drüber, aber die Ernsthaftigkeit der Geschichte ist schon, dass manche sagen, ah, das sind so Daten und so Bürokratie und am Ende ist Omnibus ja auch, sagen, ein Stück weit der Hilfeschrei für eine Überbürokratisierung dieses Themas. Und da ist schon auch was dran und ich finde es schade, dass man diese Datenwut sozusagen so gegen die Banken und gegen dieses Thema wendet. Weil die meisten Daten haben die Kunden überhaupt keinen Schmerz. Also jetzt nochmal das Beispiel erneuerbare Energien. Da ist diese Taxonomie-Konformitätsprüfung relativ einfach. Da hätte man die auch nie irgendwie besonders schützen müssen, diese Unternehmen, weil alle Informationen, die wir brauchen, um zu bewerten, ob das eine taxonomiekonforme Finanzierung ist, hat der Kunde und gibt sie uns eh schon im laufenden Verhältnis zwischen Bank und seinen Geschäftskunden. Ja, da hätte man nie irgendwie so ein großes Schutzbedürfnis unterstellen müssen, dass man die beispielsweise nicht in die Green Asset Ratio mit reinziehen darf. Also das finde ich manchmal so, das ist mir zu viel, dieses Datenthema. Ja, und es wird zu groß gemacht für das, was es eigentlich ist. Und die meisten Kunden haben überhaupt kein Problem damit, diese Daten zu liefern. Ja, was wir vielleicht nicht so gut gemacht haben auf der Bankenseite ist, dass wir, wenn so ein Kunde 10 Banken hat, dass die dann 10 unterschiedliche Fragebögen beantworten muss. Also dass es die Branche nicht geschafft hat, sich zumindest auf ein Core-Set oder so ein Mindestmaß von Daten, die man immer braucht, zu einigen. Das ist sicher nicht gut gelungen, aber hängt, wie ich schon gesagt habe, auch mit der ein bisschen Heterogenität der Banken und ihrer ESG-Ambitionsniveaus zusammen.
Wir kommen langsam zum Ende. Und ich möchte, zum Ende hin mache ich mal ein bisschen Wunschszenarien und vielleicht auch Customer Empowerment, möchte man vielleicht sagen. Wenn du dir jetzt, unsere Zuhörer sind prädominant Nachhaltigkeitsverantwortliche. Die wollen die Welt retten, die wollen sitzen im Unternehmen, sie haben Möglichkeiten, sie wollen vielleicht auch ein bisschen Inspiration bekommen. Was würdest du denen raten, in den nächsten 3 Jahren im Kerngeschäft zu machen, vielleicht auch zu verändern, anzustoßen, dass sie A, verdammt gute DKB-Kunden sind, am Ende des Tages als süßes Abfallprodukt ein ganz leichter Report rauskommt, mit dem ihr wieder genial weiterarbeiten könnt. Was wäre so deine, weiß ich nicht, 2. Wünsche an die da draußen zu sagen, hey, wenn du das machst, dann bist du für die Bankensektor total gut und ich glaube, in der Transformation kommen wir auch alle ein Stück weiter.
Ja, Business Case, das würde ich sagen, ja, setz auf, so, es wird eh schwieriger, ich meine, wir wissen alle, dass uns ein bisschen Nachhaltigkeitsmanagement, Sighting, der Wind ins Gesicht bläst, da waren die letzten Monate nicht einfach. Grüße gehen raus an alle Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, ihre Vorstände auf dem Thema zu stabilisieren. Wir hatten jetzt schwierige 8 Monate, sage ich mal. Und ich hoffe, den meisten gelingt es, dass die Unternehmen auch Kurs halten, auch wenn der Wind ein bisschen steifer von vorne bläst, weil es sich lohnt. Ja, und das wäre so mein größter Wunsch und vielleicht auch meine größte Empfehlung. Wir müssen mehr denn je sagen, dass das Thema ein absolutes Gewinnerthema ist, dass es auf der einen Seite, wenn man es klug macht, dazu führt, dass man nicht schrumpft, sondern wächst. Ja, da bin ich bei Banken sowieso, das liegt irgendwie auf der Hand. Und mich nervt diese Perspektive, dass Nachhaltigkeit auch auf einer Bankenseite immer heißt, Leitplanken, Einschnitte, weniger, was weg. Kürzen, sparen, so, das ist es eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich meine, wie gesagt, es ist, der Umbau ist so teuer. Ja, jede Bank kann sich austoben damit. Wir werden größer werden, nicht kleiner. Wir werden mehr finanzieren, nicht weniger. Und immer wieder diese Chancenseite zu betonen und den exorbitant starken Business Case dahinter zu betonen, ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben. Und wenn man das dann noch kombiniert mit der Aussage, wie du es vorhin gesagt hast, dass Geschäftsmodelle resilienter werden, wenn ich dadurch auch noch geringere Risiken habe, dann ist es halt einfach auf der Hand, dass es ein doppelter Gewinn ist. Also mehr Gewinn, weniger Risiko, doppelter Ertrag. Das ist einfach, die Rechnung geht einfach sehr gut auf und wir müssen bei all diesen Datenfragen und bei den ganzen Fragen nach, bist du compliant, ja oder nein, halt immer wieder sagen, in erster Linie geht's sozusagen um das eigene Geschäftsmodell und die Stärkung des Geschäftsmodells und der Business Case dahinter. Und das ist fundamental wichtig und ich glaube, das gilt für Finanzwirtschaft und für Realwirtschaft, weil der Business Case geht in beiden Hinsichten meines Erachtens sehr gut auf. Das, finde ich, ist die stärkste Botschaft. Und damit sage ich dann auch, lasst euch euer Thema nicht verzwergen. Lasst es nicht zum Compliance-Thema werden. Ja, so. Ich glaube, bei vielen Banken sind die Risikoeinheiten durchaus unsere natürlichen Verbündeten, sag ich mal. Ja, weil wir das auch auf einer Risikoseite gucken, vielleicht mehr auf einer strategischen. Aber das ist das Gefährliche, wenn man dann in so einer Fallangst mit Compliance und Risiko auf so eine Marktseite zugeht, weil dann wird man auf einmal auch so ein Akteur, der versucht, irgendwas weniger zu machen, kleiner zu machen, Auflagen zu machen. Und es steckt eh schon so ein bisschen in diese Regulatorik drin. Aber das Schlimmste ist, wenn wir das Thema rein regulatorisch oder als reines Compliance-Thema sehen. Und ich glaube, die guten Nachhaltigkeitsmanager, die wissen das, dass es damit zum Verliererthema wird. Dann machst du es absichtlich klein. Ist natürlich auch ein süßes Gift. Wenn du Regulatorik sagst, bekommst du halt schnell Budget, weil keiner hat gern irgendwie einen Verstoß bei der Aufsicht. Das ist wie so eine, leider wie so eine Droge. Benutz einmal das Thema Regulatorik, um Personen einstellen zu dürfen, Budget zu erhalten, so, und damit kommst du zum Ziel und gleichzeitig wird es dadurch mehr und mehr ein Compliance-Thema. Und das ist ein strategisches Dilemma, da beneide ich keinen einzigen ESG-Manager, weil durch diese Mühle müssen wir alle durch. Wir müssen einen gesunden Mix finden. Es ist auch Regulatorik, wir müssen sie auch umsetzen. Die ist auch teuer und es kostet Budget und personelle Ressourcen. Aber wir dürfen es nicht auf der Stelle stehen lassen. Ja? Wir müssen es immer größer denken. Es ist nicht nur eine Compliance-Aufgabe.
Ich habe immer noch eine persönliche Frage und du hast dich schon am Anfang ein bisschen geantwortet, aber vielleicht hast du noch was anderes. Vielleicht hast du irgendein ein geheimes Projekt in der Schublade, eine emotional aufgeladene Sache, wo du sagst, hey, wenn ich das schaffe, dann ziehe ich endlich nach Barbados und sitze noch in Badehose da. Gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, wenn ich das schaffe, glaube ich, dass ich einen ganz kleinen Beitrag zu der Transformation der deutschen Wirtschaft beitrage, wo du sagst, hey, das will ich schaffen.
Nein, das ist so das eine Next Big Thing oder so ein Killer-Argument oder so, fällt mir jetzt gar nicht ein. Ich glaube, das, weiß ich, vielleicht bin ich zu naiv, es nicht zu sehen oder so. Ich glaube auch eher an so viele kleine Schritte bei dem Thema. Also was ich mich beispielsweise freuen würde, was mir noch nicht so gelingt, ne, dass zum Beispiel, ich muss nach wie vor sehr viel auch persönlich auch mit Kunden sprechen. Ich wünschte mir, dass, sage ich mal, jeder in der Bank auch ein kleiner CSO wäre. Ja, wenn ich das schaffen könnte, ja, dass alle diese Geschichten, auch die positive Geschichte, gerade auch diese extreme nachhaltige Ausrichtung der DKB und warum wir wegen dieser nachhaltigen Ausrichtung 2 Rekordergebnisse in Folge geschrieben haben mit über 1 Milliarde Ergebnis vor Steuern, wenn es jeder sagen kann, ja, und warum es wichtig ist, so jeder in der Bank, vor allem auch die ganze Vertriebsmannschaft, ja, wenn alle die so kleine CSOs wären, ja, dann glaube ich, würden wir noch mehr bessere Ergebnisse schreiben. Ich habe da ganz viel starke Kolleginnen und Kollegen, aber ja, manchmal merkt man schon noch, es ist eine gewisse Sprachlosigkeit, weil die müssen halt in erster Linie auch Kredite können, ja, und nicht jeder weiß hier von den Anfängen des Club of Rome bis in die Verzweigung der EU-Taxonomie. Das ist gar nicht die Erwartungshaltung und das wird wahrscheinlich nie gelingen, dass so ein Kundenbetreuer oder ein Vertriebsmitarbeiter, eine Kollegin von uns das genauso beherrscht rauf und runter wie ich, ja, aber so wirklich mit den Kunden richtig guten Weg finden nach vorne, wenn das auf der Kundenseite dann auch noch geschehen würde, ja, dann glaube ich, wird es viel schneller gehen. Mit Chancen für beiden Seiten.
Und du hast gesagt, du hast nichts. Ja. Ein Fest mit dir zu sprechen. Ich nehme unglaublich viel mit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich würde sagen, also ich biete das immer an. Wenn Leute noch Fragen haben, ich glaube, du bist auch sehr ansprechbar. Ich erlebe dich
ja, doch sehr über LinkedIn. Proaktiv. Ja. Ihr findet mich bei LinkedIn.
Ja, ganz viele neue Freunde. Ich liebe dich wirklich, ne? Wir haben ja auch schon auf Konferenzen, hast du ordentlich mal auf den Tisch gehauen, das fand ich mega gut. Hast aber dann auch wirklich dich in Einzelgesprächen gestellt und das finde ich ganz toll. Ja, das biete ich immer aktiv den Zuhörern an und damit danke ich dir für deine Zeit und genieß noch deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Bis bald, Alex.
Ciao.